Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei. Heute Ausgabe Nummer 5. Und heute möchte ich mal eine kleine Geschichte des geheimen Wissens geben und mal Spuren verfolgen, die uns durch große Zeiträume führen. Starten tun wir mit so einer Grundannahme, die es auch schon ganz lange gibt. Es ist die Idee, dass es eine vorsintflutliche Zivilisation gab, eine Hochkultur, die auch einen hohen Grad von Technologie hatte, vielleicht auch von Wissen hatte. Und ich nenne sie jetzt einfach mal Atlantis. Ich weiß, dieser Begriff ist natürlich schwierig, weil er mit vielen Projektionen schon besetzt ist. Aber schließlich war es auch schon Platon, der in der Antike diesen Begriff geprägt hat, Atlantis. Und deswegen nehme ich den einfach mal. Und die Idee ist auch schon recht alt, dass dieses Reich Atlantis, bevor es untergegangen hat, oder vielleicht in Zeiten, wo sich dieser Untergang angebahnt hat, ein Teil von seinem Wissen, von seinem Erbe sozusagen, nach Ägypten transferiert hat. Und das ist die, von dieser Annahme gehen wir mal aus. Und denken uns also, dass Ägypten, gerade rund um die Cheops-Pyramide und vielleicht auch die hier der Taltempel und die eventuell unterirdischen Strukturen, dass dort Spuren waren, Wissen gespeichert wurde, möglicherweise auch technische Artefakte, die eben auf diese alte Atlantis-Kultur zurückgehen. Das sind auch schon Leute wie Edgar Cayce hat da schon drüber berichtet und viele andere auch. Und wir wollen mal diese Spur verfolgen, wie sich die durch die Geschichte zieht. Und das ist echt ein interessanter roter Faden, der da zum Vorschein kommt. Starten wir also beim alten Ägypten. Das alte Ägypten, die Zeit der Pharaonen, waren im Grunde eine Nachfolgekultur von diesem Atlantis. Und vieles von dem Wissen ist dort gespeichert worden. Und was ist aus diesem Wissen geworden? Manches lagert vielleicht immer noch dort. Das wäre Frage der Archäologie, das mal auszuprüfen. Aber manches von diesen Dingen hat seinen Weg genommen und über Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende, immer wieder eine Rolle gespielt in der Geschichte. Los ging es im Grunde mit der Geschichte, wie sie im Alten Testament aufgeführt wird. Der Auszug der Hebräer aus Ägypten. Für mich sieht es aus, dass er dann diese ganzen Geschichten von der Bundeslade und die Geschichten rund um den Berg Sinai, wo auch lauter, in der Bibel wird es beschrieben, göttliche Wunder geschehen, aber ganz ehrlich, vielleicht sind es eher Wunder, die nicht göttlichen Ursprungs sind, sondern technologischen Ursprungs. Bei der Bundeslade, auch das ist schon ein alter Gedanke, die Bundeslade könnte ein technisches Artefakt sein, ja, was auch viel mit Energie zu tun hat. Und so könnte man sich auch erklären, warum diese seltsamen Phänomene dort geschehen, dass da Hochspannung ist, dass da Leute sterben, wenn du die anfasst und so weiter. Überhaupt die ganze Geschichte ist hier im Alten Testament voll von diesen Wundern. Da die Geschichte mit dem Manna, der brennende Dornbusch und so weiter und so weiter. Für mich sieht es so aus, als hätten die Hebräer, angeführt von Moses, und das wäre ein Thema an sich, wäre aber überhaupt Moses. Ich möchte nur mal hier andeuten, Moses ist eigentlich ein ägyptischer Name. Es gibt Pharaonen, die heißen dann Tutmosis und so weiter. Aber für mich sieht es so aus, als hätten die Hebräer zumindest einen Teil von diesem alten atlantischen Erbe aus Ägypten rausgeholt. Und dann letzten Endes nach Palästina gebracht. Dort wurde dann ein Tempel gebaut in Jerusalem für diese Artefakte. Das ist dann der legendäre Salomonische Tempel, in dem dann die Bundeslade und wer weiß was noch halt gelagert wurde. Nun, dieser Tempel von Jerusalem oder Jerusalem selbst wurde mehrmals wiederum geplündert von anderen. Als erstes kamen die Babylonier. Wenn ich mich recht erinnere, war es unter Nebukadnezar, die als erstes den Salomonischen Tempel geplündert haben und dann auch diesen originalen Salomonischen Tempel geschliffen haben. Und ich meine, ein Teil von diesen alten Artefakten und möglicherweise auch Schriften, Wissen, wie auch immer, ist von Nebukadnezar aus Jerusalem nach Babylon gekommen. Babylon ist das, was man heute, das ist Zweistromland, heute bekannt als ist der Staat Irak. Das ist das alte Babylon. Und ein Teil davon ist also aus meiner Sicht schon von Nebukadnezar dorthin gebracht worden. Ein paar Jahrhunderte später kamen die Römer. Das war schon in der Zeit nach Christus. Haben die Römer den Tempel von Jerusalem geplündert. Das war dann auch nicht mehr der salomonische Tempel oder der von Salomon, sondern den hatte dann Herodes, einer aus dieser Dynastie der von Herodes gebaut. Die Römer haben den wieder geplündert und haben Teile von diesen Dingen, die sie dort gefunden haben, dann nach Rom gebracht. Kann man in Rom heute sehen, das war damals der Feldherr Flavius, der dann später auch Kaiser wurde in Rom. Gibt es heute noch in Rom die Flavius-Säule und da kann man sehen, dass unter anderem die Menora, die da weggetragen wird. Es gibt auch einen Triumphbogen, den die da gebaut haben für diesen großen Feldzug in Palästina. Und so ist ein Teil von diesem Wissen erstmals, oder weiß nicht, ob es erstmals ist, aber ein Teil von diesem Wissen ist so nach Europa gekommen und nach Rom gekommen. Rom wiederum wurde dann zum Ende der seiner Zeit in der Spätantike ja mehrmals dann auch von diversen germanischen Stämmen, Völkern überfallen, geplündert. Und dort sind Teile von diesem Schatz, der eigentlich aus Jerusalem kam, aus Rom auch wieder weggekommen. Ne? Unter anderem am wichtigsten scheint mir da die Geschichte von den Goten, und ich bringe es immer durcheinander, waren es die Westgoten oder die Ostgoten, aber sage ich einfach Goten, da bin ich auf der sicheren Seite. Die haben aus Rom Teile von diesem Schatz geplündert und haben den dann nach Südfrankreich gebracht, wo sie für eine gewisse Zeit ihre Hauptstadt hatten. Und das führt uns dann in diese Geschichte von Rennes le Château. Habt ihr bestimmt schon gehört. Rennes le Château ist einer der ganz großen Hotspots auch, wenn es um okkulte Geschichte geht, um Geheimgeschichte. Gab es in den 80er Jahren ja schon ein Weltbestseller, The Blood and the Grail heißt es, von den Engländern Lincoln Benan Ley, auf Deutsch Der Heilige Gral und seine Erben. Großartiges Buch. Und wo es um diese Geschichte rund um Rennes le Château geht. Und ich kann jetzt gar nicht so auf die Details eingehen, weil das, wie gesagt, das füllt Bücher und das wäre eine eigene Sendung, wäre nur rund um Rennes le Château. Aber die Geschichte geht, dass dort im 19. Jahrhundert ein Dorffahrer, dieses Rennes le Château ist ein kleines Dorf, ist winzig, ich war da schon, das ist allerdings interessant gelegen, auf so einem Plateauberg obendrauf ist dieses kleine Dorf und der Dorffahrer im 19. Jahrhundert, ein gewisser Abbé Saunière, der hat dort bei Renovierungsarbeiten in der Kirche Schriftrollen gefunden, die ihm dann, und so genau weiß man das nicht, aber wohl zu einem Schatz geführt haben. Und da wird natürlich ganz lange schon spekuliert, was war das für ein Schatz? Es ist etwas, was auf einmal diesen doch kleinen Dorffahrer in einem unbedeutenden Weiler dort in Südfrankreich auf einmal in Verbindung gebracht hat mit dem Mächtigen seiner Zeit. Ja, es hat ihm finanziell einiges gebracht, aber eben auch Kontakte bis in die höchsten Machtpositionen rein. Und ich schätze, das sind eben Teile von diesen ganz alten Wissen, auf die auch dieser Abbé Saunière gestoßen ist. Dinge, die sozusagen die Goten von den Römern gehabt haben, die Römer aus Jerusalem, die Hebräer aus Ägypten. Ne? Und so ist ein Teil hier schon mal nach Europa gekommen. Ne? Ein weiterer Teil, jetzt gehen wir zu den Tempelrittern, ein weiterer Teil ist aber in Jerusalem geblieben. Und man muss sich das auch so vorstellen, dieser Tempelberg in Jerusalem, das ist wirklich einer der heißesten Orte auf dieser Welt. Dieser Tempelberg ist komplett untertunnelt und unterkellert. Und was da drin alles noch gelagert ist, können wir auch nur drüber spekulieren. Und man kann es auch heute archäologisch gar nicht untersuchen. Vor ein paar Jahren, glaube ich, war es, da hat einer von der israelischen Regierung mal nur einen von diesen Tempeln, von diesen Gängen mal aufgemacht. Und da gab es dann gleich einen Aufschrei und da ist eine ganze Intifada ist losgebrochen. Das heißt, dort ist keine freie Forschung möglich. Aber die Idee ist halt, dass immer noch gewisse Relikte dort in Jerusalem sind. Aber im Laufe der Jahrhunderte wurden immer Teile davon halt weggenommen. Am spannendsten ist vielleicht die Geschichte von den Tempelrittern. Die Tempelritter alleine sind auch wieder ein Thema, was Bücher füllt. Wirklich ganze Bibliotheken gibt es nur über diese Tempelritter. Aber Vielleicht ganz kurz, die Tempelritter wurden gegründet Anfang des 12. Jahrhunderts, in der Zeit nach dem ersten Kreuzzug. Und sie haben ihren Namen von diesem Tempel von Salomon, von diesem Tempelberg in Jerusalem. Weil direkt auf dem Tempelberg haben die Tempelritter ihr erstes Hauptquartier gehabt. Das waren am Anfang nur ein paar Leute. Nur eine Handvoll französischer Ritter, die diesen Orden gegründet haben. Und es ist überliefert, dass die da als erstes dann gleich angefangen haben, Grabungen vorzunehmen. Und sie hatten da auch einen Haufen Zeit und irgendwas werden sie dort gefunden haben. Und so ist ein weiterer großer Teil von diesem alten Wissen, von diesen Artefakten, nach Europa gelangt, zu den Templern. Und wir werden die Spur von den Templern bei anderer Gelegenheit noch ein bisschen intensiver weiterverfolgen. Ja. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückgehen, nochmal nach Ägypten. Die eine Geschichte ist, wie die Hebräer aus Ägypten gewisse Artefakte rausgeschafft haben. Aber einiges ist auch dort natürlich noch verblieben. Und es gibt die legendäre Bibliothek von Alexandria. Die Bibliothek von Alexandria ist eine Stadt am Mittelmeer in Ägypten, die war über Jahrhunderte hinweg ein Hort von antikem Wissen. Und es erscheint mir halt wahrscheinlich, dass in dieser Bibliothek von Alexandria, die größte in ihrer Zeit war, dass dort sehr, sehr viel auch von diesem ganz alten Wissen gelagert wurde und gespeichert wurde in Schriftrollen, möglicherweise eben auch Artefakte. Es geht immer um beides. Es geht um Schriften, es geht um Wissen, es geht auch um spirituelles Wissen, um religiöses Wissen, aber es geht auch um Artefakte, die im Laufe der Zeit von den Religionen immer als göttliche Artefakte dargestellt wurden. Aber ganz ehrlich, mir scheint es wahrscheinlicher, dass es eine irdische Technologie. Möglicherweise auch, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, was ist der Ursprung von dieser Technologie? Aber da will ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen. Aber es gibt eben diese alten Dinge. Und in der Bibliothek von Alexandria, da wurden die über Jahrhunderte gespeichert, gelagert. Und von dort aus, von Alexandria aus, hat sich vieles von diesem Wissen, wir reden immer von seinem Wissenstransfer, hat sich dann verlagert nach Griechenland. Die Bibliothek von Alexandria ist ja irgendwann abgebrannt. Die genauen Ursachen oder wer das war und wann das war, ist bis heute noch nicht geklärt. Es könnten auch mehrere Wellen sein, wo diese Bibliothek von Alexandria geplündert wurde, überfallen wurde. Und manche Dinge wurden vielleicht geraubt, andere wurden auch einfach, um sie in turbulenten Zeiten zu sichern, wurden sie außer Landes geschafft. Und so ist ein Teil von diesem Wissen, was in der Bibliothek von Alexandria war, ist über Kreta da nach Griechenland gekommen. Nur mal so als kleines Zwischending, interessant wäre da zu erwähnen, der Mechanismus von Antikythera. Antikythera ist eine kleine Insel zwischen Kreta und der Insel Kythera. Kleine Insel Antikythera. Und dort hat man in einem Schiffswrack am Meeresgrund hat man den legendären Mechanismus von Antikythera geborgen. Das ist ein Artefakt, was hochtechnisch aussieht. Ganz viele Zahnräder, die ineinander funktionieren. Und in Rekonstruktion hat man festgestellt, das ist so ein sehr ausgefeilter, feinmechanisch gearbeiteter Apparat, der Kalenderfunktionen hat, der aber auch rechnerische Funktionen hat. Manche Leute nennen diesen Mechanismus von Antikythera eine Art Computer, eine Art Rechenmaschine. Jetzt ist natürlich dieser Mechanismus von Antikythera kein Artefakt, was aus Atlantis kam. Denn das wurde in einem griechischen Schiff gefunden und ich habe keinen Zweifel, dass es die Griechen bauen konnten. Die Idee dahinter ist nur, und deswegen erwähne ich das, die Griechen hatten vielleicht Pläne oder Baupläne, wie man solche Dinge herstellt. Und das, glaube ich, geht zurück eben auf diese Bibliothek von Alexandria. Und so von dort aus kam dieses Wissen nach Griechenland. Wir haben vorhin Atlantis erwähnt und Leute wie Platon, aber auch einige andere von den bekannten Griechen, Herodot, der Geschichtsschreiber und viele andere, die sind ja in ihrer Lebzeit nach Ägypten gereist und haben in Ägypten eben mit den dortigen Priestern, Gelehrten, ja auch einen Austausch gehabt. Und so ist auch schon manches von diesen ganz alten Dingen eben in der griechischen Antike dann aufgegangen. Ne? Und letzten Endes sind dann viele von diesen Dingen in Konstantinopel gelandet. Konstantinopel ist ja gegründet worden von Konstantin. Es ist das Ostrom. Das ist dann nicht mehr das antike Griechenland, sondern es ist das Ostrom, das Oströmische Reich. Und vieles von diesem alten griechischen Wissen ist dann nach Konstantinopel gekommen und dort halt gelagert worden. Konstantinopel ist ja heute bekannt als die Stadt Istanbul. Und das ist auch wieder die nächste Verknüpfung, die wir hier sehen. Es war 1452, 53 oder sowas, haben ja die Osmanen unter dem Sultan Mehmed Konstantinopel erobert. Und spätestens da ist ein Großteil von diesem alten Wissen, was dort war, was, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt auch schon degeneriert war. Ich glaube, man konnte dann zu dieser Zeit schon gar nichts mehr damit anfangen. Während vielleicht zu der Zeit von Moses Leute wie Moses durchaus noch wussten, was man mit dem einen oder anderen Apparat vielleicht noch anstellen kann. Und so erklären sich diese ganzen Geschichten rund um die Bundeslade. Also vielleicht Moses hat vielleicht noch das eine oder andere gewusst, was man machen kann. Aber es ist irgendwie dieses Wissen ist immer mehr verloren gegangen, degeneriert. Und man hat es dann einfach gelagert. Man wusste, hey, das ist interessantes Zeug, aber man konnte damit gar nicht mehr so viel anfangen. Aber Konstantinopel ist eben dann sozusagen ein Nachfolger von dieser Bibliothek von Alexandria. Aber bevor wir zu der Geschichte von den Türken kommen, die dann Konstantinopel erobert haben, müsste man auch noch den vierten Kreuzzug erwähnen. Das ist ein Thema, wo ich auch an anderer Stelle schon mal intensiver gesprochen habe. Aber nur, um uns das in Erinnerung zu führen, der vierte Kreuzzug, der wurde angeführt von Venezianern, von Enrico Dandolo, dem blinden Dogen, der hat diesen Kreuzzug angeführt und hat dort ein Heer von überwiegend fränkischen, französischen Rittern in diesen Kreuzzug geführt. Tempelritter, kannst du sagen. Ja? Die haben damals schon zusammengearbeitet. Jetzt ist aber dieser vierte Kreuzzug niemals bis nach Palästina gekommen, um was es eigentlich geht, Jerusalem zu befreien, sondern dieser vierte Kreuzzug, den haben die Venezianer nach Konstantinopel gelenkt. Und das war in der Zeit, in den frühen 1200ern. Dort haben dann die Kreuzfahrer Konstantinopel geplündert. Und ich glaube, in diesem vierten Kreuzzug ist eben schon ein gewisser Teil von diesem ganz alten Wissen in die Hände der Tempelritter gelangt und auch in die Hände der Venezianer. Und ich habe sogar selber den Verdacht, dass man diesen ganzen Kreuzzug, dass das der Hauptgrund war, an dieses Wissen zu kommen. Weil die Templer gab es schon vorher, die haben eben in Jerusalem schon gewisse Dinge gefunden und sie wussten wohl, dass weitere Dinge in Konstantinopel liegen, damals Byzanz. Ja. Und haben deswegen vielleicht, war es vielleicht sogar die Hauptmotivation, seine Hand auf diese Dinge zu bekommen. Und was auch immer der Grund war, Konstantinopel wurde damals das erste Mal geplündert. Byzanz wurde geplündert und vieles von dem Wissen wurde dort geraubt. Ja. Und ist so dann nach Europa gekommen. Dann kommen wir zu der Zeit, ein paar hundert Jahre später. Byzanz hat sich nie mehr wieder von diesem Kreuzzug erholt. Sie konnten zwar dann ihr byzantinisches Reich wieder etablieren, aber nur noch ein paar Jahrhunderte und waren geschwächt, bis dann eben 1452 oder sowas Konstantinopel erobert wurde von den Osmanen. Und in dieser Zeit, und es geht nicht nur um dieses eine Jahr, sondern das hat sich wahrscheinlich über Jahrzehnte schon abgezeichnet, dass lange wird man nicht mehr dem Druck, der von den Osmanen auf Byzanz lag, wird man nicht mehr lange aushalten können. Und so haben sich schon in dieser Zeit vor 1450er Jahren, schon in den Jahrzehnten vorher, Schritt für Schritt einflussreiche Leute aus Byzanz abgesetzt und haben eben Teile von diesen alten Wissen mitgenommen. Schriftrollen, Kartenmaterial, möglicherweise auch Artefakte und sind dann nach Europa gezogen, nach Italien, was ja dann eben das alte Westrom war. Also das liegt nahe. Die sind nach Italien gegangen und tatsächlich hat dieser Wissenstransfer dann eine völlig neue Epoche in Italien und dann in ganz Europa ausgelöst. Das ist das, was wir die Renaissance nennen. Das, die Renaissance heißt ja auch Wiedergeburt. Die Idee ist die Wiedergeburt von dieser antiken Kultur. Und ausgelöst wurde das aus meiner Sicht durch den Wissenstransfer, der von Konstantinopel nach Italien kam. In Italien wurden diese Schriften verbreitet. Interessant wäre dort auch zu erwähnen, die Geschichte rund um die hermetischen Schriften, die Hermetika. Die Hermetika wurden veröffentlicht von einem gewissen Giacomo de Medici. Das ist einer aus der Dynastie der Medici. Und interessant übrigens hier an dieser Stelle, weil die Medici und diese Bankiers, die haben ja natürlich auch immer im Verdacht als diejenigen, die dieses Wissen auch dann geheim halten. Aber es gibt auch Ausnahmen. Der Giacomo de Medici, der hat tatsächlich für einen Haufen Geld, hat er all diese Schriften aufgekauft, die eben aus ursprünglich Konstantinopel kamen, noch ursprünglicher vielleicht Alexandria, und hat die dann veröffentlicht als die Hermetika. Und da geht die Geschichte, dass schon der Name Hermetika, der bezieht sich auf Hermes Trismegistos, Hermes, der dreifache Meister. Das ist eine antike Gottheit, eine griechische Gottheit, Hermes. Und die Ägypter nannten dieselbe Gottheit Thoth, der Gott der Weisheit, Gott des Wissens. Und die Griechen, die diese Texte da verfasst haben, die haben gesagt, sie kopieren letzten Endes die Texte, die aus Ägypten kamen, die eigentlich von Thoth kamen. Manche sagen, ja, das sind Götter, Hermes Trismegistos, Thoth. Andere sagen aber auch schon in der Antike, dass es eigentlich tatsächlich ein Mensch war oder vielleicht sogar eine Gruppe von Menschen, dieser Thoth. Das aber dann, halt wie wir Menschen sind, wird da so viel reinprojiziert und dann wurde der halt vergöttert. Ja. Wie auch immer, aber das ist dieselbe Linie. Also Hermes Trismegistos in Griechenland, in Ägypten wurde er Thoth genannt. Und Schriften, die auf diese Autoren zurückgehen, das sind die Hermetiker. Deswegen heißen sie Hermetiker, es bezieht sich auf Hermes. Ja. Und das hat die Veröffentlichung von diesen Hermetiker dann eben in der Zeit um 1500 oder ein bisschen vorher war das. Das hat in Europa natürlich total viel ausgelöst. Denn das waren sozusagen erstmal Schriften, die älter sind als das Alte Testament. Auch gerade die Hermetiker sind spirituelle Schriften. Hier geht es um Religion, hier geht es um grundlegende Ethik, um spirituelles Verständnis. Und das wäre sozusagen aus altägyptischer Zeit und hat vielleicht eben noch weitere zurückreichende Wurzeln. Und das war natürlich richtig, richtig spannend, dass das gekommen ist. Und es hat so ein, neudeutsch würde man sagen, ein Hype ausgelöst damals unter den größten Köpfen, klügsten Köpfen in Europa. Die haben sich mit diesen Dingen beschäftigt. Und das ging eine ganze Weile so, bis dann ein gewisser Isaac Casaubon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich bin eigentlich Französisch-Fan, aber Isaac Casaubon gekommen ist, der hat dann anhand von Textkritik versucht nachzuweisen, dass diese Texte nicht aus dem alten Ägypten stammen können, sondern er hat versucht nachzuweisen, dass diese Texte von Griechen verfasst wurden, anhand von bestimmten Worten, bestimmten Satzstellungen und so weiter. Und tatsächlich hat Casaubon dafür gesorgt, dass aus dieser ganzen hermetischen Bewegung, dass ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wurde. Und auf einmal war das dann nicht mehr so spannend. War immer noch interessant, weil das ist ja aus dem antiken Griechenland. Aber es ist dann eben nicht älter als die Geschichte, die im Alten Testament steht. Und so ist tatsächlich da diese hermetische Tradition ein bisschen eingeschlafen. Interessant ist, dass heute moderne Textkritiker, Philologen, die sich damit beschäftigen, das durchaus anders sehen. Die Beweise oder die Beweiskette, die dieser Casaubon geliefert hat, scheint wohl auch nicht so schlüssig zu sein. Und heute gibt es wiederum viele Philologen, Altphilologen, die sagen, es ist gut möglich, dass diese Texte wesentlich älter sind, dass diese Texte aus Ägypten kamen. Die Griechen haben die halt nachgeschrieben, die haben die kopiert. Und es möglicherweise stimmt es tatsächlich, wie es die Griechen eben selber gesagt haben, hey, das ist Wissen, kommt aus dem alten Ägypten. Das kommt von dieser Figur Thoth. Und das ist natürlich interessant, weil das macht Casaubon im Grunde genommen zu dem, was wir heute einen Gatekeeper nennen. Er hat dort die Aufmerksamkeit der Leute weggelenkt, hat gesagt, na hier, guck, das ist nur halt, das sind griechische Texte, da kannst du genauso gut Aristoteles lesen oder Platon oder so. Das ist nichts so Besonderes. Während wir heute wieder sehen, hey, diese Texte sind vielleicht doch älter. Aber das nur so am Rande. Finde ich eine ganz interessante Figur, diesen Casaubon. Und vielleicht noch ein kleines Detail einstreuen. Casaubon ist auch die Hauptfigur in dem Roman Das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Ein Buch wiederum, was für mich ganz wichtig war. Ich habe das in jungen Jahren gelesen, Ende der 80er. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert. Ein Buch, was ich, glaube ich, dreimal gelesen habe und damals mich lange damit beschäftigt. Und war für mich wie so ein Eintritt eigentlich in diese Geschichte, die über die ich auch heute hier spreche. Und interessant, dass dieser Casaubon dort die Hauptfigur ist. Ja? Jemand, der also sozusagen eigentlich die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenkt. Ja, und in jedem Fall wurde aus diesem hermetischen Wissen, das ist dann die Grundlage geworden für die diverse Geheimgesellschaften, die uns heute viel beschäftigen. Rosenkreuzer, die Rosenkreuzerbewegung, später dann die Freimaurerbewegung. Das ist auch eine Linie. Rosenkreuzer gehen zu, das sagen die ja selber. Sie berufen sich auf Tempelritter. Das ist also von Tempelritter, Rosenkreuzer, Illuminaten, also Freimaurer und dann auch Organisationen wie die Illuminaten, wie sie alle heißen, die berufen sich alle auf dieses gleiche antike Wissen. Tatsächlich, bei den Freimaurern, die machen ja auch keinen Hehl drum. Die ganze Symbolik geht da zurück auf diesen alten salomonischen Tempel. Und die Idee, die dahinter steht, ist, dass es also eine Kontinuität gibt über dieses alte Wissen. Über diese alten Artefakte. Und es scheint halt so zu sein, dass es ein für die Mächtigen in dieser Welt über Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder darum ging, einen Griff auf diese Dinge zu bekommen, diese Dinge zu bekommen, um daraus Macht zu ziehen. Ne? Und man könnte sich sogar fragen, ob nicht dieses alte Wissen eine der Triebfedern war für eine ganze Reihe von Kriegen. Wir haben vorhin schon den Kreuzzug erwähnt. Und die Frage stellt sich mir, ob nicht sogar schon der erste Kreuzzug eigentlich das Ziel hatte, die Hand auf Jerusalem zu bekommen. Mit dem Ziel, das Wissen und die Artefakte, die sich dort in diesem Tempelberg befinden, mit dem Ziel, diese Dinge nach Europa zu bekommen. Nach außen sagt man, ja, wir müssen Jerusalem von den Ungläubigen befreien, aber vielleicht ging es um was ganz anderes. Man könnte sogar sagen, dass schon in der Antike gewisse Kriege vielleicht eigentlich diese Motivation haben. Warum wollte der Nebukadnezar Jerusalem überfallen? Was vielleicht hat er dort tatsächlich was gesucht? Möglicherweise, und das ist natürlich auch so, ist von dieser Atlantis-Kultur das Wissen ja nicht nur nach Ägypten gegangen, sondern möglicherweise auch schon nach Babylon. Und vielleicht haben die geahnt, dass da woanders auch noch Dinge zu finden sind. Übrigens, wir hier schauen jetzt erstmal nur diese westliche Linie an. Man könnte auch in ganz anderen Erdteilen auch noch nach Spuren von diesen vorsintflutlichen Hochkulturen suchen. Es ist auch bekannt, in Amerika, in Lateinamerika, da gibt es Verbindungen, da gibt es auch Verbindungen, die sich über Ortsnamen geben, ob das der Atitlansee ist oder noch in Nordafrika das Atlasgebirge. Ich meine, überall tauchen diese Worte auf und möglicherweise ist auch dort ganz viel hingelaufen. Und da könnte man auch schon mehr die Frage stellen, die ganze Kolonialisierung des amerikanischen Kontinents, diese Suche nach Eldorado, die legendäre Goldstadt, ging es da wirklich nur um Gold? Ist das vielleicht nur auf einer oberflächlichen Ebene etwas, was vielleicht auch die Leute motiviert? Ja, lass uns das erobern, lass uns das finden, das Gold finden. Aber im Grunde ging es vielleicht um was anderes. Lass uns dieses alte Wissen lokalisieren. Und es ist auch noch in anderen Erdteilen, gibt es auch diese Geschichten. Möchte man da nur mal einwerfen, China, Indien, Tibet, Himalaya. Dort gibt es auch endlos viele von diesen Geschichten von einem unterirdischen Reich, Shambhala, Agartha, wo sich vielleicht noch diese alten dieses alte Wissen noch gelagert und gehütet wird. Und das geht bis in die heutige Zeit, auch diese Konflikte um diese Orte. Dass man halt versucht, eine Hand da drauf zu bekommen. Wir bleiben mal echt nur bei dieser westlichen Geschichte, weil die andere, das wäre ein Thema für sich und vielleicht werden wir es auch irgendwann mal auch darüber sprechen. Gerade so rund um Tibet, Shambhala, ist hochinteressant. Ja. Aber hier geht es heute mal nur um diese Linie, die aus Ägypten kam, ja, und wo das hingekommen ist. Und nun, wir waren schon jetzt im Mittelalter angelangt und darauf folgend dann in der Zeit der Renaissance. Aus dieser Zeit heraus haben sich diese Geheimgesellschaften entwickelt und du kannst den Faden verfolgen, im Grunde genommen bis ins 19., 20. Jahrhundert. Machen da mal so einen gewissen Sprung, aber die ganze NS-Ideologie ist herausgewachsen aus gewissen geheimen Organisationen oder aus Stichwort Thule-Gesellschaft, die wir bei einer anderen Stelle hier schon mal erwähnt hatten. Und auch diese Leute haben einen großen Aufwand betrieben, um einen Zugriff zu bekommen auf dieses alte Wissen. Ich weiß, das alles klingt jetzt super nach Indiana Jones oder es klingt nach Dan Brown, all diese Geschichten. Aber das sollte uns nicht entmutigen. Denn letztens Leute wie Dan Brown, ich habe da echt ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu. Ich meine, zum einen, jemand wie Dan Brown hat dafür gesorgt, dass diese Themen, mit denen sich esoterische Historiker schon lange beschäftigt haben, er hat dafür gesorgt, dass diese Dinge mal ganz allgemein bekannt werden und dass vielleicht auch Leute da offener dafür werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine gewisse Trivialisierung dieser Themen. Und heute, wenn man so argumentiert, dann meinen die Leute, ah, hast du wie Dan Brown gelesen. So. Ja, oder das würde aus der Popkultur kommen. Aber es ist umgekehrt. Diese Dinge sind schon, einige Dinge sind schon lange bekannt. Und Dan Brown und andere, die benutzen sozusagen nur diesen alten Stoff, um daraus halt ein Populärliteratur zu machen, einen Thriller zu machen. Durchaus auch gut geschrieben, möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Aber der Nachteil ist natürlich, dass heute viele Leute glauben, das wäre reine Fiktion. Aber es ist keine Fiktion. Leute haben sich über die Jahrhunderte hinweg da mit großem Aufwand darum gekümmert, eine Hand auf diese Dinge zu bekommen. Und das ging eben bis rein in die NS-Zeit. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Organisation Ahnenerbe, die haben tatsächlich Expeditionen gestartet in mehrere Richtungen mit dem Ziel, Zugriff zu bekommen auf dieses vorsintflutliche Wissen. In diesem Kontext würde ich die Antarktis-Expedition einordnen. In diesem Kontext passt auch die Himalaya-Expedition, die durchgeführt wurde nach Tibet. Und auch in Europa selber möchte ich nochmal einen Namen erwähnen, Otto Rahn. Das war ein Mann, der hat an Gralsforschung betrieben. Hat ein großartiges Buch auch geschrieben, Kreuzzug gegen den Gral heißt das. Und der beschäftigt sich mit den Pyrenäen. Das ist auch diese Gegend, wo Rennes Le Château ist. Also Rennes Le Château ist noch nicht in den Pyrenäen, aber von dort ist es auch nicht mehr weit in die Pyrenäen rein. Und da geht halt die Geschichte rum, dass eben ein Teil von diesem alten Wissen dort nach Südfrankreich gekommen ist und dann vielleicht auch in den Pyrenäen gelagert war. Vielleicht gibt es dann auch Überschneidungen hin zu dem, was man den Gral nennt. Ja? Der Gral, das ist natürlich auch ein Thema, was ganz viel Projektionsfläche bietet. Aber es scheint dort auch eben so eine weit zurückreichende Linie zu sein. Und wir sehen also, wie dort wirklich so ein roter Faden erkennbar wird, der vielleicht sogar die größte Triebfeder war. Wir haben schon den Kreuzzug angeführt als möglicherweise einer der Kriege, die in diesem Kontext zu sehen sind, aber auch ganz modern. Jetzt in unserer Zeit. Die ganzen Geschichten, die rund um in der arabischen Welt passieren, was in Irak passiert. Es gibt da Berichte von Leuten, die sagen, als die Amerikaner im Zweiten Golfkrieg dann erstmals nach Bagdad gekommen sind, es war dann die Zeit, wo man dann Saddam Hussein dann auch beendet hat sozusagen, dass das Erste, was die gemacht haben, mit Sonderkommandos die archäologischen Stätten sichern. Insbesondere das Nationalmuseum von Irak. Da gibt es alle möglichen Gerüchte und das ist natürlich schwer zu verifizieren, aber es gibt Gerüchte, dass dort in den Kellern halt auch gewisse Dinge lagern, die gefunden wurden, die halt extrem spannend sind. Und tatsächlich ist auch noch zu der Zeit von Saddam Hussein in den 80er, 90er Jahren, ist archäologisch sehr viel passiert in diesem Land. Und wer weiß, was man da alles gefunden hat und was halt auch Dinge sind, die weit, weit zurückreichen. Ich meine halt, allein schon die Tatsache, dass die Mächtigen der Welt über Jahrtausende hinweg immer wieder versucht haben, dieser Dinge habhaft zu werden, spricht dafür, dass das wirklich wertvolle Dinge waren. Wir reden hier nicht nur von irgendwelchen philosophischen Texten, sondern wir reden von technischen Artefakten, wir reden von Bauplänen, wir reden von Kartenmaterial, Dinge, die nötig sind, um zu navigieren. Ja, das ist ja genau das, nachdem aus Konstantinopel dieses Wissen nach Europa gekommen ist, in dem vierten Kreuzzug und dann später nochmal, als eben die byzantinischen einflussreichen Leute dort die Stadt verlassen haben. Wir sehen ja auch den technischen Input, den sie auf Europa hatte. Plötzlich ist die Seefahrt ist wesentlich stärker geworden. Dinge wie Kompass, solche Technologien. Das geht sogar so weit zu Kartenmaterial. Habt ihr bestimmt auch schon gehört, die legendäre Piri-Reis-Karte. Das ist eine Karte, die liegt heute noch in Istanbul. Weil eben auch da in all diesen Plünderungen, man hat niemals mal alles mitbekommen, weil die Leute vor Ort natürlich auch Dinge versteckt haben oder geschützt haben. Und einiges ist dort noch geblieben. Und heute kann man anschauen im Topkapi-Museum in Istanbul die legendäre Piri-Reis-Karte. Eine Karte, die aus einer Zeit kommt, vor Kolumbus, und wo aber schon Amerika drauf ist. Wo sogar die Antarktis drauf ist, oder zumindest Teile der Antarktis, Teile von den Gebieten dort. Wo sogar Flüsse eingezeichnet sind und Berge, die wir heute gar nicht mehr sehen können. Und die Antarktis, ich meine, die wurde wesentlich später überhaupt erst entdeckt. Und was unter dem Eis ist, also dass da wirklich auch Festland ist, das sind ja alles erst relativ moderne Geschichten. Ja. Aber es gibt eben dieses alte Kartenmaterial. Und das wiederum kann auch dafür gesorgt haben, dass schon zu recht früher Zeit, vor Kolumbus, gewisse Leute in Europa wussten, dass es Amerika gibt. In erster Linie die Tempelritter und die Venezianer. Und dass die vielleicht sogar schon mit Amerika, weil sie wussten, wie man hinkommt, weil sie die technischen Möglichkeiten hatten, weil sie an der Spitze waren von dem, was man Seefahrt nennt. Venezianer und Tempelritter hatten die in ihrer Zeit die besten Mittel. Und da gab es vielleicht schon einen Austausch. Vielleicht sogar über mehrere Jahrhunderte. Zwischen diesem vierten Kreuzzug und Kolumbus, da liegen 250 Jahre. Und vielleicht hat man dort schon ein Handelsmonopol aufgebaut, um gewisse Ressourcen aus Amerika nach Europa zu bringen, während da in Europa da noch kein Mensch davon überhaupt wusste. Und es kam dann erst halt irgendwann dann die Zeit, wo dann tatsächlich die Seefahrt sich immer mehr entwickelt hat und Portugiesen und Spanier schon immer weiter rumgefahren sind. Man konnte schon mit dem Seeweg um Afrika bis nach Indien. So dass klar war, okay, diese Amerika-Geschichte wird sich nicht mehr lange geheim halten können. Und dann hat man es halt offiziell gemacht. Und dann hat man Kolumbus losgeschickt, interessanterweise auf seinen Schiffen, insbesondere die Santa Maria, was sein Flaggschiff war. Da ist er auf dem Segel, ist ein das große Tatzenkreuz der Templer drauf. Das ist so ein Ding, das habe ich mich schon seit Jahrzehnten. Habe ich mich gefragt, wieso hat Kolumbus auf seinem Segel, weil ich kann mich erinnern, als Kind, wir hatten zu Hause so ein kleines Modell von dieser Santa Maria und ich habe damit immer gespielt. Und da ist dieses Templerkreuz drauf. Wieso hat Kolumbus das Templerkreuz als sein auf dem Segel gehabt? Obwohl es, glaube ich, sogar noch verboten war, weil der Templerorden, der wurde Anfang der 1320er Jahre, wurde der gecrashed, niedergemacht und war dann, wurde vom Papst, wurdest du exkommuniziert, wenn du dich mit den Templern abgegeben hast. Wie kommt es dann, dass Kolumbus dieses Symbol auf seinen Segeln hatte? Das ist, weil es war gar keine Entdeckung. Es war sozusagen noch nicht mal eine Wiederentdeckung, sondern es war ein offiziell Mang von dem, was man schon lange weiß. Und da zeigt man schon gleich, wer die Hand drauf hat, wer das als sein sieht, dieses Amerika. Und ja, so Das ist auch so eine kuriose Fußnote. Das Spannende ist also daran, dass es dort eine Kontinuität gibt, die über die Jahrhunderte ging. Und jeder einzelne von diesen Punkten, über die ich hier heute gesprochen habe, jeder einzelne von den Punkten, den könnt ihr nutzen als Einstieg, und wenn man dort recherchiert, kommt man auf super interessante Geschichten. Also ich meine, man kann mit dem Thema Ägypten recherchieren, gibt's ganz viele gute Leute. Nur mal einen erwähnt, so Axel, ich sag nicht Klitzke, Wissen in Stein, ja, da ist auch schon diese Idee da, dass eben diese Cheops-Pyramide und auch der Taltempel, das waren Wissensspeicher. Ja, es gibt super viel interessante Forschung, die Bundeslade in Verbindung bringen mit der Cheops-Pyramide, wo er diese in der Königskammer dort, dieser seltsame, was ein Sarkophag genannt wird, obwohl da niemals irgendjemand eine Mumie gefunden wurde. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist allein schon die Größe von dem Ding, das ist die Größe von der Bundeslade. Das hat vielleicht eine direkte Verbindung gehabt. Jedes von diesen einzelnen Themen ist spannend. Ja, weiter, wenn man geht in die Zeit, wo die Römer Jerusalem geplündert haben, hochinteressantes Thema. Zu gucken, was haben die Tempelritter gemacht, was haben die dort in Jerusalem gesucht, was haben sie gefunden, wie das dann nach Europa gekommen ist. Aber auch diese Connection von Rennes le Château. All das sind Punkte, wo du einsteigen kannst. Wenn du dort recherchierst, kommst du auf unglaublich interessante Geschichten. Und ich habe halt hier mal versucht darzustellen, dass es dort eine einzige, einen roten Faden gibt, eine Kontinuität da ist. Und ich hoffe, dass das für den einen oder anderen von euch inspirierend ist, dieses Gesamtbild mal zu sehen, was immer noch nicht völlig klar ist. Es ist auch, ja, und es ist natürlich auch die eine oder andere Spekulation dabei, selbstverständlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich wäre das vor ein paar Jahren wirklich hilfreich gewesen, mal diesen kompletten Überblick zu bekommen, wo überall diese Spuren sind von diesem alten, vorsintflutlichen Wissen. Und wir wissen nicht genau, welche Art dieses Wissen ist. Wir wissen auch nicht genau, welche Art diese Technologie ist. Aber es scheint so, den Mächtigen, den Geheimgesellschaften durch die Jahrhunderte hindurch, denen war das super wichtig. Die haben das nicht einfach nur als Fantasie abgetan oder als irgendwie, es geht hier nicht nur um irgendwelche Kunstwerke, sondern es geht tatsächlich um Wissen, um Technologie. Und es scheint aber dann auch nicht so eine Technologie zu sein, wie wir sie haben, so eine rein materialistische Technologie, sondern etwas, ich selber nenne das alchemistische Technologie, die eben auch ein bisschen anderes, auf einem anderen Weltbild basiert. Weil unsere Technologie basiert halt auf einem sehr materialistischen Weltbild. So ist auch unsere Wissenschaft definiert. In der Zeit um 1500, 1600, da ging es halt los, wo man das, was wir heute unter Wissenschaft verstehen, wo man das definiert, wo man da die Paradigmen setzt. Was ist überhaupt Wissenschaft und was ist nicht Wissenschaft? Und das waren so zu Zeiten von Leuten wie Newton, die dann eben eine Trennung vollzogen haben und die gesagt haben, Wissenschaft und das, was dann auch eben an den Akademien, Universitäten und so weiter gelehrt wurde, Wissenschaft ist das, was materialistisch ist, was reproduzierbar ist. Es sind Dinge, die du immer wieder machen kannst, rein diese mechanischen Dinge. Alles andere, alles was Geistiges, was auch Spirituelles oder wo eben diese beiden Dinge sich vermischen, das hat man damals dann getrennt von der Wissenschaft und hat das in die Logen gesteckt. Das ist, wo man sich halt dann in den Freimaurerlogen und in diversen anderen geheimen Organisationen und Zirkeln halt damit beschäftigt. Aber ins Äußere, nur die materialistische, rein reproduzierbare, reduktionistische Wissenschaft. Und in der Zeit wurden dann auch diese Royal Academies gegründet und die bis zum heutigen Tag im Grunde genommen bestimmen, was Wissenschaft ist und was nicht. Die auch bestimmen, in welche Richtung laufen die Fördergelder, in welche Richtung laufen Budgets. Und im Verborgenen hat man aber sehr wohl weitergemacht an diesen Dingen und hat eben im Laufe der Jahrhunderte immer mehr auch versucht, Zugriff zu bekommen. Ne? Und meine persönliche Einschätzung ist auch, dass auch das ganze UFO-Phänomen. Und wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, dass aus meiner Sicht diese ganze Alien-Geschichte nur ein Mythos ist, nur ein Fake ist. Dass es aber eigentlich um irdische Technologien geht. Und ich meine auch, diese ganze UFO-Geschichte könnte dort eigentlich schon ihre Wurzeln haben, in diesem alten Wissen. Nur konnte man über viele Jahrhunderte mit diesem Ding nichts mehr anfangen. Es gibt zum Beispiel schöne Sachen hier von, wer war es nochmal? Ich glaube Leonardo da Vinci, ja, auch eins der Genies aus seiner Zeit. Der hat doch unter anderem da so Konstruktionszeichnungen, unter anderem sowas wie einem Helikopter und so. Aber es sind reine Zeichnungen. Man konnte es gar nicht bauen, weil in der Zeit von da Vinci hast du gar nicht die Baustoffe gehabt. Aber wie ist er denn auf diese Sachen gekommen? Ist es wirklich seine Idee gehabt, die er da nur aus seinem Kopf gezogen hat? Oder ist beispielsweise diese berühmte Helikopterzeichnung, ist das nicht genau das? Ist es eben altes Wissen, was aus Byzanz eben nach Italien gekommen ist? Und Leute haben diese Schriften studiert und haben das hat die inspiriert. Das hat die dann vielleicht versucht, auch gewisse Dinge weiterzuentwickeln. Aber das ist, wo Leute wie Da Vinci ihre Inspiration her hatten. Die hatten Zugriff auf diese Schriften, die damals halt nach Italien gekommen sind. Es ist also eine lange Kontinuität in dieser Geschichte. Und ich meine, dass es eben nicht nur Fantasie ist. Gerade weil eben die Mächtigen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder diese Dinge gesucht haben und diese Dinge aufbewahren. Vielleicht auch manchmal auch sichern, weil zu gucken, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Also da gibt es wohl auch rivalisierende Gruppen, die sich gegenseitig auch bekämpfen. Aber der Kern, um was es geht, ist eben dieses uralte, vorsintflutliche Wissen. Und das scheinbar ein ganz anderes Verständnis auch hat von Natur und auch von Menschen. Und das ist ein zentrales Thema, was aus meiner Sicht wirklich eine Triebfeder ist in der Geschichte. Und ich hoffe, ich habe jetzt alle so von den wichtigen Stationen mal aufgezählt. Und wie gesagt, jede einzelne von denen lohnt sich dort einzusteigen und zu recherchieren. Und vielleicht ist es hilfreich für euch, auch dieses Gesamtbild dann so im Hinterkopf zu haben, wenn man, was weiß ich, wenn du über Rennes Chateau forscht oder wenn du über Kartenmaterial forscht, wenn du über den Tempelberg recherchierst. Und wie gesagt, der Tempelberg ist heute ein absoluter Hotspot. Archäologie geht da auch nicht ran. Du kannst dort keine Archäologie betreiben in Jerusalem. Es ist nicht möglich, weil dort tatsächlich dort zu viel dranhängt. Und da gibt es jedes Mal gleich also richtig Stress. Es gibt keine freie Archäologie in Jerusalem. Ähnlich ist es vielleicht auch in auf dem Gizeh-Plateau. Auch dort, die wirklich interessanten Fragen, denen wird dort nicht nachgegangen. Zumindest auch offiziell. Was im Hintergrund geschieht, ist nochmal eine andere Frage. Da, ganz ehrlich, da habe ich auch den Verdacht, dass man natürlich schon geschaut hat, was sind denn tatsächlich unterhalb des Taltempels und auch wo dann die Sphinx ist, gibt es dort unterirdische Strukturen? Ist dort tatsächlich irgendwas gelagert? Ich denke, man hat es schon geschaut, aber das ist halt immer noch diese alte Trennung, das dringt nicht nach außen. Das ist dann Geheimwissen, was in den Geheimgesellschaften selber bleibt. Sie selber machen ja auch keinen Hehl draus und berufen sich eben auf diese alten Linien, also sowohl Freimaurer als auch Rosenkreuzer, die alle sagen ja, sie sind in einer alten Linie drin und sie bewahren sozusagen dieses alte Wissen über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Kann man jetzt natürlich darüber streiten, ist es ein Bewahren von Wissen oder ist es ein Ausnützen von Wissen, was einem eben dann eine Macht verleiht über uns Menschen, die halt dieses Wissen nicht haben. Darüber kann man natürlich trefflich diskutieren und wir werden in der nächsten Folge hier von Stoner Frank und Frei nochmal eine so eine Spur uns ganz besonders anschauen und die vielleicht sogar uns Raum lässt oder die Möglichkeit lässt, dass jetzt in unserer Zeit vielleicht manches von diesen Dingen tatsächlich das Licht des Tages erblickt, an die Öffentlichkeit kommt. Und so dass es auch für uns Menschen auf dieser Welt dass es für uns eingesetzt wird. Weil ganz ehrlich, ich hab den Verdacht, vieles von diesem alten Wissen wird gegen uns eingesetzt. Und vielleicht schon ganz lange. Und damit möchte ich aber für heute es beruhen lassen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, diesen Überblick mal zu sehen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt uns gewogen, unterstützt uns. Wir brauchen Unterstützung. Unterstützt Nuviso, unterstützt Medien, denen ihr vertraut, die was anderes liefern. Es ist wichtig in unserer heutigen Zeit, dass wir an diesen Dingen arbeiten. Und in diesem Sinne, bleibt uns gewogen und lasst euch nicht gegeneinander ausspielen. Ich weiß, in letzter Zeit tobt so ein ganz, ganz merkwürdige Art und Weise. Gibt es dort Grabenkämpfe und verschiedene Lager, aber lasst euch da nicht auseinandernehmen, sondern bleibt engagiert, bleibt dran und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und bis nächstes Mal.